zu sagen, woran messe ich jetzt eigentlich, ob die Arbeitgebermarke sichtbar ist oder nicht. Wir haben dann also ein Dashboard mit insgesamt 10 Indizes erstellt, wo wir dann aufgegriffen haben, okay, wie viele Follower haben wir in den Gruppen, wird auf die Posts reagiert, wie viele von den Posts führen letzten Endes dann nachher zu einer Aktivität auf der Webseite, wie sieht die Customer Journey aus, das heißt, wie viele Leute springen wann, wie, wo ab. Und all diese Sachen werden getrackt, insofern die Leute die Cookies natürlich zulassen, das kennt man ja, um dann wirklich nachher sich ein Bild davon zu machen, wie sieht die Customer Journey aus, wie viele Leute landen letzten Endes an unserer Karriere-Webseite, deswegen habe ich gesagt, das ist Herzstück, und wie sieht dann nachher wo laufen die hin? Dann kommen die zum Thema, ich schaue mir jetzt eine People-Story an, ich gucke mir jetzt einen Podcast an, und meinetwegen, wie ist der Weg in dem Bereich der Bewerbung? Das ist dann wirklich der Funnel, den wir da versuchen aufzubauen.
Mein heutiger Gast ist Matthias Kleff. Matthias ist verantwortlich bei Evonik für das Thema Employer Branding. Und der Podcast ist deswegen so einzigartig für mich, weil ich zum ersten Mal jemanden aktiv über das Metaverse habe sprechen hören, in Verbindung mit Employer Branding, in Verbindung mit Recruiting. Also wir gehen am Ende des Podcasts darauf ein, wie er das eigentlich konkret macht. Ein extrem spannendes Gespräch, mal aus der Perspektive eines Marketingverantwortlichen. Viel Spaß.
Ja, herzlich willkommen zum Podcast Direct to Talent. Mein Gast heute, Matthias Kleff. Herzlich willkommen, lieber Matthias.
Ja, hallo Robin.
Ja, schön, dass du dabei bist, Matthias. Willst du dich einmal kurz vorstellen für alle die, die dich noch nicht kennen?
Ja, mache ich gerne, auf jeden Fall. Also mein Name ist Matthias Kleff, ich bin Head of Global Recruitment Marketing bei Evonik Industries, einem großen Spezialchemiekonzern aus Essen. Ich bin 52 Jahre alt, also schon relativ alt, seit 2002 im Unternehmen, und seit 2010 im Employer Branding tätig. Das ist so ein bisschen zu mir. Als kleine Einleitung.
Ja, mega. 2010 im Employer Branding tätig. Das heißt, du hast eigentlich die gesamte Entwicklung von Employer Branding gesehen, oder? Weil damals, als ich aus der Uni gekommen bin, das war so zwischen, also 2008 Bachelor, 2010 Master und dazwischen habe ich schon gearbeitet, aber Employer Branding, ich würde mal sagen, relativ neu. Den Begriff gab es schon länger, aber niemand wusste so richtig, was das ist. War das bei dir auch so? Also warst du sozusagen bei Geburtsstunden von Employer Branding dabei oder wie hast du es damals wahrgenommen?
Nicht ganz, das war ein bisschen davor, also 2006, 2007, ähnlich so wie Facebook, ist das damals der Begriff aus den USA rübergeschwappt. Ich hatte damals eine Vorgesetzte, die Alexandra Schwarz, die sehr nah an dem Thema dran war und auch, sag ich mal, dort eine gute Verbindung zu hatte, zu den einzelnen Netzwerken. Und insofern haben wir diesen Gedanken schon sehr, sehr früh gelebt und auch wirklich verstanden, dass es um eine Arbeitgebermarke geht, die wir quasi im Konzern umsetzen wollten. Das musste man natürlich erstmal allen erklären im Konzern, weil keiner das verstanden hat. Aber das hat dann eigentlich ganz gut funktioniert.
Und wenn du sagst Employer Branding, wie hat sich das entwickelt aus deiner Sicht? Also Employer sagt ja erstmal Evonik als Arbeitgeber insgesamt bekannt machen, würde man jetzt erstmal darunter verstehen. Was hast du damals gemacht in deinem Alltag und was machst du heute? Gibt es da einen Unterschied in der Entwicklung des Employer Brandings?
Gut, man muss natürlich erstmal die Arbeitgebermarke richtig definieren. Wir haben dann 2012 die erste globale Kampagne gemacht. Das hat wirklich alle Kollegen weltweit abgeholt, aus den Regionen auch, um dieses Verständnis, eine einheitliche Marke zu entwickeln. Man muss sich vorstellen, dass der Konzern mit dem Namen Evonik erst in 2007 gegründet wurde. Vorher hieß er Degussa, beziehungsweise der Ruhrkohlekonzern, wo ich herkomme, war die Mutter dabei gewesen. Und man musste auch diese Brand erstmal mit einem Gesicht füllen. Das ist ganz schwierig, weil man im B2B-Business natürlich auch gar kein Gesicht hat und auch kein Produkt, was die Leute nutzen können. Und insofern war das eine sehr gute Möglichkeit. Aber was haben wir am Anfang gemacht? Wir sind natürlich unterwegs gewesen, um diese Marke bekannter zu machen, zu den Leuten verständlich zu machen, was Evonik eigentlich als Arbeitgeber bietet, was, wie gesagt, als B2B-Unternehmen nicht so einfach ist. Auch heute noch, wenn wir zum Beispiel in die östlichen Bundesländer gehen oder in die südlichen Bundesländer, wo wir nicht so vertreten sind, fragen die Leute immer Evonik, Best of Electronics oder Evonik ist doch ein Energiekonzern. Und da waren wir auch damals in der Kommunikation nicht so eindeutig. Das heißt, wir hießen Evonik Industries und der Slogan hieß Power to Create, was natürlich im Englischen immer noch für Energie auch stehen würde. Und deswegen wussten nur die eingefleischten Fans eigentlich, was Evonik ist. Und gut, das war dann also mit dem Anfang, erstmal die Sichtbarkeit der Marke verbessern. Wir sind da viel unterwegs gewesen. Ich hatte 70 Tage im Jahr meistens immer Veranstaltungen. Das heißt, Vorträge halt an Universitäten, Karrieremessen, Netzwerktreffen und so weiter, um eigentlich erstmal als Missionar die Marke bekannt zu machen. Und das hat sich natürlich dann in der Pandemie deutlich geändert, ne? Und heute muss man sagen, hat sich vieles in den digitalen Raum verändert. Wir haben dann 2011 angefangen, auch dann den Bereich Social Media aufzubauen. Das war auch bei uns sehr cool, weil wir das als Erster im Konzern gemacht haben. Die normale Kommunikationsabteilung hat da gesagt, okay, wir haben ja ein Internet, wir haben auch unsere Pressemeldungen und so weiter, mit dem Zeug arbeiten wir. Aber die haben natürlich gesagt, Social Media, hier so, ist das StudiVZ und sowas, das ist was für Schüler und junge Leute. Und wir haben dann 2011 den ersten Referenten für Social Media eingestellt bei uns im Bereich. Und das war insofern Trendsetter. Das ist auch unsere Rolle, die ich so sehe beim Employer Branding. Es geht nicht mehr nur dadurch, die Botschaft zu versenden, wie ein Arbeitgeber ist, sondern auch zu verstehen, wie die Zielgruppe erwartet, dass der Arbeitgeber ist. Und dem haben wir damals Rechnung getragen, indem wir zum Beispiel diesen Referenten eingestellt haben und haben dann die Social Media eingeführt und haben dann diese ganz klare Tendenz gesehen, es wurde immer weniger Karriereveranstaltungen gesehen. Es wurde immer weniger Printmedien genutzt, um die Marke zu verbreiten. Und es wurde alles natürlich auch die sozialen Medienkanäle immer mehr verlagert. Heute ist die Karriereseite nach wie vor das Herzstück des Employer Brandings. Aber wichtig sind natürlich die Kanäle, die man nutzt. Das ist also der Trend, den wir klar gesehen haben, der sich nochmal durch die Pandemie nochmal zugespitzt hat.
Okay, da war jetzt richtig viel drin. Also ich versuche nochmal die Teilbereiche so ein bisschen zusammenzufassen. Dann können wir uns das Stück für Stück vornehmen. Also das Erste, was mir aufgefallen ist, du sagst Employer Branding und das hieß für dich 70 Tage im Jahr unterwegs sein. Das heißt, eigentlich ist es ja ein sehr, sehr persönliches Employer Branding, wenn man dann persönlich sozusagen zur Zielgruppe geht. Dann sagst du weiter, dass es total wichtig ist für euch, ich übersetze das jetzt mal in so Marketing-Sprech, in Personas zu denken, also ne, sich in die Zielgruppe hineinzuversetzen, nicht was wollen wir als Arbeitgeber senden, sondern wie wollen die eigentlich auf uns gucken oder wie schauen sie auf uns, was nehmen sie wahr, was empfangen sie? Und dass sich das letztendlich verlagert hat durch die Pandemie in den digitalen Raum. Und gleichzeitig sagst du, Kanäle sind wichtig und Karriereseite ist das Herzstück. So, und die Sachen können wir jetzt mal Stück für Stück uns angucken. Fangen wir mal beim letzten Punkt an. Wie managst du letztendlich die Reichweite? Ich meine, ihr seid, glaube ich, seid ihr noch Hauptsponsor von Borussia Dortmund? Ich habe es gerade nicht vor Augen, aber ihr wart
es auf jeden
Fall.
Nein, sind wir nicht mehr. Wir waren das lange Zeit. Wir sind jetzt noch Sponsor für die internationalen Wettbewerbe und den Pokal. Das heißt, auf diesen Veranstaltungen sind wir dann auf den Trikots. Ansonsten sind wir nicht mehr drauf. Seit letztem Jahr ist es dann 1:1. Ist der Hauptsponsor, ja, genau.
Okay, das war jetzt bei mir gerade ganz kurzer Cut. Santiago, bei mir war es abgehackt. Lag das an mir oder hast du es sauber aufgenommen? Nee, wenn es bei dir gut ist, ist alles gut. Dann setze ich einfach da nochmal an. Genau, das heißt, ihr habt ja dadurch, dass ihr so eine globale Brand, Borussia Dortmund, letztendlich seid ihr dadurch ja präsent. Dadurch kommt wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Reichweite insgesamt an. Und wie sortierst du jetzt die Kanäle, sodass dann die richtigen Kandidaten, Kandidatinnen bei euch auf der Karriereseite ankommen, sich bewerben, dann letztendlich den Weg zum Job finden? Das stelle ich mir, das ist ja ein wahnsinniger Trichter, den ihr dadurch aufbaut, oder?
Ja. Also erstmal zum BVB, das war natürlich wirklich eine Art Partnerschaft, die man eingegangen ist, eine Markenpartnerschaft. Wir haben davon profitiert, dass der BVB eine sehr, sehr große Reichweite hat. Wir haben dadurch unseren Bekanntheitsgrad auch weltweit vergrößern können, gerade in den Regionen, wo Fußball super attraktiv ist, also Südamerika, Asien und so weiter. Das hat natürlich wirklich geholfen, den Arbeitgeber, aber auch die Marke Evonik überhaupt erstmal publik zu machen. Die Reichweite ist seitdem wir nicht mehr Hauptsponsor sind, auch deutlich zurückgegangen. Das haben wir auch schon gemerkt. Und ja, wie versuchen wir das zu machen? Letzten Endes haben wir eine Agentur beauftragt, die für uns ein Mediapaket zusammenstellt, wie wir aktiv und sichtbar sein sollen. Und das ist natürlich dann weltweit unterschieden zwischen jetzt Nordamerika, Asien und Europa. Das ist im Endeffekt das Reichweitenprojekt, was wir dann haben. Das heißt, wir wählen die Kanäle aus und machen dann über Paid Media natürlich aber auch über generische Posts, versuchen wir Sichtbarkeit zu erzeugen und tracken das natürlich, haben dafür ein eigenes Dashboard sogar aufgebaut mit der Agentur Grapevine, in der wir wirklich tracken, wie weit sind wir sichtbar, wie weit ist der Bekanntheitsgrad von Evonik gestiegen und natürlich auch, ja, wie gut wirken die Sachen, die wir machen.
Spannend. Und nur nochmal, damit wir da präzise sind, du sprichst hier mit Grapevine tatsächlich über die Kampagnen, die sich um die Employer-Brand drehen, richtig? Das heißt, ihr messt hier die Reichweite in der Zielgruppe eurer potenziellen zukünftigen Arbeitnehmer.
Genau, auf jeden Fall. Und ja, wir haben die letzte Arbeitgebermarke, das den Relaunch in 2017 gehabt und arbeiten jetzt gerade an einem Request for Proposal, dass wir die Marke wieder relaunchen in 2023. Ist jetzt 5 Jahre her, schon sehr lange. Und da hat sich in der Zeit sehr, sehr viel getan. Aber letzten Endes ist das unser Hauptinstrumentarium, um letzten Endes die Marke bekannt zu machen. Natürlich ist das mittlerweile macht das 80, 90% der Kanäle aus. In der Pandemie haben wir wenig, ja, sag ich mal, Präsenzveranstaltungen gehabt. Jetzt geht es natürlich wieder weiter, dass wir dort wieder aktiver werden. Es gibt auch ein paar Maßnahmen, die wir gerade im Bereich Germany dir mehr unabhängig machen von der Agentur, die man dann selbst darstellt. Das heißt, zum Beispiel die Aktivität auf Plattformen, dass wir gemerkt haben, also gerade zum Beispiel der Shift geht jetzt von den normalen sozialen Medien rüber in Richtung Lernplattformen, wie Studyflix und so weiter. Das haben wir natürlich aufgegriffen, um zu sagen, dort ist die Zielgruppe und dort müssen wir dann auch natürlich sichtbar sein, ne?
Wahnsinnig spannend. Also ich habe das Feedback bekommen, dass die Hörerinnen des Podcasts tatsächlich den Deep Dive auch extrem mögen. Also lass uns da noch mal einen tiefer gehen. Wenn du so eine globale Kampagne letztendlich steuerst, auf welche Metriken guckst du? Wonach misst du, ob es erfolgreich ist oder nicht? Es gibt ja auch immer die Diskussion zwischen Quantität und Qualität oder Passung. Gibt's da für dich Tricks, Hacks, die du rausgefunden hast über die Zeit, worauf man achten kann?
Nein, also KPIs dafür zu finden, ist wirklich sehr schwierig. Ne? Das ist so das, was den meisten Unternehmen im Employer Branding schwerfällt, zu sagen, woran messe ich jetzt eigentlich, ob die Arbeitgebermarke sichtbar ist oder nicht. Wir haben dann also ein Dashboard mit insgesamt 10 Indizes erstellt, wo wir dann aufgegriffen haben, okay, wie viele Follower haben wir in den Gruppen, wird auf die Posts reagiert, wie viele von den Posts führen letzten Endes dann nachher zu einer Aktivität auf der Webseite, wie sieht die Customer Journey aus, das heißt, wie viele Leute springen wann, wie, wo ab. Und all diese Sachen werden getrackt, insofern die Leute die Cookies natürlich zulassen, das kennt man ja, um dann wirklich nachher sich ein Bild davon zu machen, wie sieht die Customer Journey aus, wie viele Leute landen letzten Endes auf unserer Karriere-Webseite, deswegen habe ich gesagt, das ist Herzstück. Und wie sieht dann nachher wo laufen die hin? Dann kommen die zum Thema, ich schaue mir jetzt eine People-Story an, ich gucke mir jetzt einen Podcast an, und meinetwegen, wie ist der Weg in dem Bereich der Bewerbung? Das ist dann wirklich der Funnel, den wir dann versuchen aufzubauen. Und der ist natürlich jetzt wirklich, ja klar, haben wir natürlich auch Metriken, mit denen wir das sonst noch messen. Das heißt, wir arbeiten mit den Agenturen jetzt Trendence oder Universum oder Potential Park zusammen, die dann uns natürlich Daten liefern, wo wir wirklich sehen, was macht der Kunde eigentlich, ne? Wo bewegt er sich? Das heißt, zum Beispiel Trendence und Universum haben ja auch diesen Funnel, wo sie sagen, okay, du bist sichtbar. Die Leute sagen dann, okay, ich finde das interessant. Zweitens sagen sie, ich finde das so interessant, ich empfehle es weiter und bewerbe mich. Und so kann ich dann wirklich nachher sehen, wie viele Leute verliere ich auf dem Weg? Und am Ende des Tages gilt für uns jetzt auf der einen Seite klar zu messen, wie groß ist die Sichtbarkeit des Unternehmens. Das machen wir halt über unser Dashboard. Auf der anderen Seite natürlich, und das ist auch mein Bereich, dann will ich so gucken, wie erfolgreich ist die Sichtbarkeit nachher, wie viel Prozent der Leute bewerben sich. Und dann geht es aber rüber in den Bereich Talent Acquisition, weil dann nämlich in dem Moment, sobald die sich beworben haben, sind wir nicht mehr zuständig. Dann für den Bereich ist dann der Bereich dort zuständig, um zu checken, ja, wie viele bleiben dann nachher da. Und das ist eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, immer der schwierigste Punkt. Lockst die Leute dann in dein Netz, hast sie gefangen und dann hast du da draußen Löcher drin, weil die Leute nachher dann nicht richtig verarzt werden und die hauen dann wieder ab, ne?
Ja, total. Also du hast vorhin zweimal das Wort Customer Journey verwendet. Das heißt, ich entnehme dem, dass Candidates deine Customer sind. Das ist so gemeint, oder? Also das
Es gibt
heißt.
noch andere Customer, die nenne ich dann meistens aber Stakeholder, weil die müssen wir natürlich auch immer befriedigen. Das heißt, unser Business, wo die Leute nachher landen sollen, die wollen natürlich auch zufrieden sein und die haben natürlich auch gewisse Anforderungen. Dafür gibt es natürlich dann auch das Stakeholder-Management, was wir auch haben, klar.
Genau, aber das ist schon mal eine mega Erkenntnis, gerade auch für viele, viele Hörerinnen, die in kleineren Unternehmen arbeiten. Ihr teilt quasi einmal sauber es gibt Funnel natürlich fürs Produkt und dann gibt es Funnel für das ganze Thema Jobs und Bewerbungen. Und der Handshake zwischen Employer Branding und Recruiting ist das große Problem. Auch das ist, glaube ich, den meisten bekannt, weil es natürlich erstmal geht es um, ich sage immer, One-to-Many, also Kommunikationsmaßnahmen für ganz viele, oben den Trichter möglichst weit aufzumachen. Dann immer konkreter zu werden, auf die Jobs zu leiten. Und von da aus geht es ja dann in One-on-One mit dem ersten Interview.
Absolut, genau.
Und das sauber hinzukriegen, dass auch eine konsistente Story über die Touchpoints, über die Berührungspunkte mit den Kandidatinnen erzählt wird, das ist natürlich die Herausforderung, ne? Das heißt, euer Talent Acquisition oder ja, Talent Acquisition Team übernimmt dann ab dem Zeitpunkt, Bewerbung ist eingegangen, wenn ich das richtig
Genau,
verstehe.
richtig. Wir arbeiten natürlich im Vorfeld schon zusammen. Das ist also auch eine Sache. Das heißt, wir versuchen schon Einfluss zu nehmen darauf, zum Beispiel, wie sieht die Jobbeschreibung aus, dass man also da von vornherein auch schon mal die Needs oder die Bedürfnisse der Bewerber mit einbezieht. Aber letzten Endes nachher, was dann im Prozess passiert nach der Bewerbung, da sind wir dann leider außen vor. Das heißt nicht leider, aber wir versuchen natürlich dann schon Rückmeldung zu geben. Wir kriegen auch die Rückmeldung. Und es gab zum Beispiel auch Zeiten, wo wir so viel, ich sag mal, Wind gemacht haben, dass wir so viel Bewerbung hatten, dass wir nachher die Rückmeldung bekommen haben. Ja, ist ja schön, wenn ihr so viel Werbung macht, aber ich habe mich nachher beworben und ich habe 4 Wochen gewartet, bis auf ich ein bisschen Rückmeldung bekommen habe. Und dann haben wir tatsächlich auch unsere Aktivitäten zurückgefahren, weil wir gesagt haben, es macht jetzt keinen Sinn, dass wir da Erwartungen wecken bei den Leuten, dass sie denken, das ist so ein attraktiver Arbeitgeber und dann nachher sind die völlig enttäuscht, wenn sie sich bewerben und merken, okay, das sieht zwar gut aus, wie das da nach außen läuft, aber innen drin scheint der Laden nicht so richtig beim Recruiting gut zu funktionieren. Und das ist natürlich immer auch so ein bisschen das, was man abwägen muss, ne?
Ja, total. Gehen wir mal auf das Thema Employer Branding versus Job Branding. Was ist aus deiner Sicht die perfekte, ich benutze jetzt mal bewusst ein altes Wort, Stellenanzeige? Oder wenn du sagst, wir gehen eigentlich da gemeinsam rein mit Recruiting und machen das zusammen, was bedeutet das? Prozessual und aber auch dann inhaltlich?
Ja, die perfekte Jobanzeige. Wir haben also jetzt verschiedene Versuche schon unternommen. Diese normale eine DIN A4 Seite spricht die meisten Leute nicht an. Also perfekt wird sie insofern, wenn sie sich von allen anderen differenziert, wenn sie die Leute direkt anspricht mit ihren Bedürfnissen und Wünschen, dass sie das einfach sofort auch interessant finden und überhaupt gar keine Alternative mehr sehen. Sie ist insofern immer sehr individuell auf die einzelne Zielgruppe zuzuschneiden, auch auf die Altersgruppe. Wir haben zum Beispiel Versuche jetzt gemacht, eine Videoanzeige in Form eines Videos zu machen, wo wir einfach die Jobbeschreibung nicht darstellen mehr mit irgendwelchen Textzeilen und Bullet Points, sondern ganz klar sagen, guck dir das einfach mal an. Das ist das, was momentan zeitgerecht ist. Die Leute möchten gerne ein Video sehen, sie möchten live sehen, was dort passiert. Vor allen Dingen, für mich ist letzten Endes die Jobbeschreibung dann vernünftig, wenn die Leute sie lesen und sie nachher im Job genau das, was sie dort gelesen haben, erleben. Sie muss komplett authentisch sein, die Erwartungen wecken und die Erwartungen müssen zu 100% erfüllt sein, dann ist sie optimal. Aber wie gesagt, das ist noch eine Frage des Formats dann auch wiederum, ne?
Und welche Rolle spielt dann da das Zusammenspiel aus Employer Branding, Recruiting und der Fachabteilung? Also wie löst ihr das konkret?
Das lösen wir damit konkret, dass wir versuchen, die Fachabteilung mit einzubeziehen, weil die wirklich nachher ja der aufnehmende Bereich sind, wo die Leute sind. Das heißt, die müssen wirklich eins zu eins das darstellen und abdrucken, was nachher dann auch der Kunde erwartet. Und das ist das, wie du schon gesagt hast, gerade diese Schnittstelle ist sehr, sehr schwierig, weil eigentlich sind es zwei Schnittstellen. Das heißt, die Fachabteilung spricht normalerweise mit dem Recruiting, das Recruiting spricht dann mit uns. Und das ist jetzt etwas, was wir zum Beispiel eingegangen sind, dass wir jetzt mittlerweile direkt mit den Fachabteilungen auch sprechen, um deren Wünsche aufzunehmen. Und das heißt, wir dann also zu dritt quasi gemeinsam daran arbeiten, wie wir es optimieren können, damit letzten Endes einerseits die Fachabteilung sich vertreten fühlt, auf der anderen Seite wir aber auch genau den Zahn der Zeit treffen und die Wünsche der Kunden dann, also das heißt der Bewerber, treffen.
Wahnsinn, total spannend. Jetzt hast du den Luxus, dann in dieser Konstellation auch zusammenzuarbeiten, dass es natürlich alle Bereiche auch ausgeprägt gibt. Einmal hypothetisch angenommen, du würdest jetzt HR-Leiter gesamt bei einem, nehmen wir uns, 100 MitarbeiterInnen, Unternehmen werden und hast genau, weiß ich nicht, eine Person, die dir hilft. Wie machst du es, wenn du in einem kleineren Umfeld, wie würdest du deine Learnings aus dem großen Konzern übersetzen auf das ganz Kleine?
Also ganz kleiner würde ich es damit ja so machen, wie wir es eigentlich auch momentan umsetzen. Wichtig ist, erst einmal mit den aufnehmenden Bereichen sprechen, damit man genau weiß, welche was die haben möchten, damit man da sich ein klares Bild davon macht. Gleichzeitig muss man dann wirklich den Markt und die Bewerber sich anschauen und mit denen sprechen. Das heißt, da den engen Kontakt suchen, die wirklich fragen, was wünschst du dir eigentlich? Das kann man natürlich in Hilfe von Studien machen, aber eigentlich ist es sehr hilfreich, mit den Leuten auch direkt zu sprechen oder Leuten, die gerade eben direkt eingestiegen sind, junge Leute, Praktikanten, die einzubeziehen in diesen Prozess und zu fragen, so, was hat dich da angesprochen? Was wie wir das jetzt vorstellen. Und da diesen Kontext, das Zusammenfinden zu treffen, dass man im Endeffekt beide Bereiche bedient und beiden einen Mehrwert generiert, das ist dann eigentlich das Ziel der Sache. So würde ich vorgehen und dann daraus was Kreatives bauen. Und so, sag ich mal, läuft das eigentlich auch relativ einfach. Also kann man das gut machen, man muss nur dann selber vor Ort sein. Also man muss es nicht delegieren, sondern auch wirklich sich im Bild machen. Ich fahre zum Beispiel jetzt als Leiter für unsere Standorte. Wir haben im Bereich der Chemikanten gerade einen sehr großen Bedarf, weil teilweise Produktion stillsteht. Bin ich wirklich direkt an die Sites gefahren, habe mir das in die Arbeitsstätten vor Ort angeguckt, habe mit den Chemikanten gesprochen, mit den Personalleitern, mit aber auch den Betriebsleitern, um mir ein klares Bild davon zu machen, was da vor Ort los ist und dann die einzubeziehen. Und genauso gucke ich dann natürlich, frage ich unsere Agentur, wie sieht es am Markt aus, ne? Welche Möglichkeiten gibt es dort und frage natürlich auch Bewerber, was erwartet ihr? Und das ist dann, wenn man das zusammenkriegt und da kriegt man auch ein gutes Bild, dann kriegt man auch ein klares Bild davon, was man letzten Endes nachher machen kann. Ne?
Also die große Erkenntnis jetzt schon nach 20 Minuten ist für mich, dass man meinen würde, in einem großen Unternehmen, wie viele vakante Stellen habt ihr? 1000? Irgendwie sowas?
Über 1000 aktuell, ja.
In der Größendimension ist es am Ende so, dass du sehr, sehr konkret wirst, was die einzelne Vakanz betrifft, in die Fachbereiche reingehst, mit Bewerbern, BewerberInnen sprichst, die potenziell in Frage kommen und dazwischen eigentlich dann die Rädchen drehst auf Basis von natürlich starken KPIs. Diese Dashboards hast du dir natürlich entwickelt, aber ich glaube oder ich denke, wenn ich eine große Marke wie Evonik sehe, als Employer Brand mir vorstelle, würde ich jetzt denken, dass man nicht so händisch, sage ich mal, daran geht und wirklich in die Zielgruppe eintaucht. Aber du beschreibst es genau so. Das finde ich total beeindruckend.
Ja, ich habe also bei uns, als das jetzt anfing, das ist im Moment noch kein langer Trend, dass dieses Thema Recruitment Marketing und Personalmarketing, ich sag mal seit Anfang 2021, Mitte 2021 jetzt so aktuell geworden ist. Wir hatten vor der Krise 150 offene Stellen, jetzt haben wir über 1000 und der Need ist da. Seitdem habe ich eine Art Key Accounting eingeführt für die wichtigsten Zielgruppen, zu sagen, pass mal auf, für diese Zielgruppe müssen wir das machen und es muss wirklich auch granular gemacht werden für jede Zielgruppe anders, sonst trifft man auch dementsprechend nicht die Erwartungen. Bei einer globalen Employer Branding Kampagne ist das was ganz anderes. Also das ist das, was wir gerade vorbereiten. Da geht es ja wirklich darum, einen Rahmen zu finden, auch ein Versprechen abzugeben, beziehungsweise eine Marke zu beschreiben, die für alle gilt. Das ist dann auch wieder die Botschaft, die wir vom Konzern aussenden. Die ist aber nicht, klar muss sie auch die Bedürfnisse und Wünsche der Zielgruppe aufgreifen, aber die ist viel generischer. Die ist natürlich nicht so granular, dass ich da wirklich in die einzelnen Gruppen reingehen muss, weil da geht es ja nicht darum, letzten Endes Leute zu rekrutieren in erster Linie, sondern es geht in erster Linie darum, die Sichtbarkeit und Bekanntheitsgrad und die Attraktivität des Arbeitgebers zu optimieren. Und das ist ein viel größerer Rahmen, das ist eine ganz andere Geschichte. Da gibt es auch dann ganz andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Ne?
Genau, damit gehen wir jetzt im Funnel einmal stromaufwärts. Wir waren jetzt sehr konkret auf den Jobs. Die Kanäle. Du hast vorhin beschrieben, dass es sozusagen aus dem persönlichen Vortrag in der Uni sich dann eher in die Social-Welt übertragen hat, durch die Pandemie wahrscheinlich forciert. Wahrscheinlich waren die Tendenzen vorher schon da und dann auf einmal war es nur noch so. Ja, wie gehst du das Thema an oder wie geht ihr das Thema an und wie bleibst du vor allen Dingen am Ball? Weil ich bin ganz ehrlich, ich bin privat nur auf LinkedIn, den Rest überlasse ich meiner Frau. Würde man jetzt nicht meinen, darf ich wahrscheinlich gar nicht so laut sagen als CEO eines absolut digitalen Unternehmens, aber ich hab Insta und Facebook für mich tatsächlich privat rausgenommen. Beruflich gucke ich mir das natürlich an. Wie bleibst du da am Ball oder wie hast du das organisiert, dass ihr bei den Kanälen dann auch entsprechend top seid? Weil ich gehe davon aus, das ist für euch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dabei.
Nein, auf jeden Fall. Das, wie gesagt, den Trend habe ich ja dargestellt, dass also seit 2010 das auf jeden Fall immer zunehmender wichtiger wurde. Und die Kanäle haben natürlich auch gewechselt. Am Anfang war es Facebook, dann war es Instagram, jetzt ist es TikTok. Da muss man mit der Zeit gehen und das haben wir natürlich insofern gemacht, dass wir Spezialisten dafür da dann eingestellt haben. Das heißt, wir haben auch ein bis zwei Mitarbeiterinnen, die sich letztendlich damit beschäftigen, nur mit den Social-Media-Kanälen und natürlich das auch dann zielgruppenspezifisch sehen. Ne? Also Facebook ist dann wahrscheinlich eher was für die Baby-Boomer und Generation X mittlerweile. Instagram ist für die meisten Akademiker und Graduates, aber auch für Schüler, während TikTok jetzt wirklich dann oder YouTube die Hauptmedien sind, die nutzen. Und das versuchen wir natürlich im Fokus zu behalten, wie wir die Leute halt erreichen können. Das Verhältnis zwischen jetzt Präsenz und digital ist natürlich jetzt nochmal besonders hervorgekommen in der Pandemie. Wir haben wirklich dann diese ganzen Veranstaltungen natürlich versucht, in einen virtuellen Raum zu verlegen, haben ganz klar gesehen, hey, da müssen wir ja irgendwie Kontakt halten zu den Leuten. Meine persönliche Meinung ist, die Qualität ist nicht die gleiche. Also das ist aber natürlich auch vielleicht altersbedingt, das muss man so sehen, vielleicht ist für die jüngeren Generationen die Qualität die gleiche, das kann ich nicht so richtig einschätzen, die haben ja auch andere Gehirnfunktionen als ich. Wie gesagt, 8 Stunden an so einem Gerät sitzen, macht ja auch was mit einem, auf jeden Fall. Im positiven Sinne und im negativen, das muss man immer sehen, aber wir haben gesehen halt eben, es werden Webinare gehalten, Karrieremessen werden virtuell durchgeführt und da haben wir uns natürlich auf den Weg gemacht und auch die Zusammenarbeit mit Talents Connect dahingehend verbessert zu sagen, das Ganze geht mehr Richtung E-Commerce, wir müssen uns dann an gewissen Standards entlanghangeln und auch den Bedürfnissen der einzelnen Zielgruppen. Meine persönliche Meinung ist aber, dass, das merken wir auch im Arbeitsleben momentan, der persönliche Kontakt meistens digital nicht komplett ersetzt werden kann. Und da fahre ich so ein bisschen auch hier mit den ganzen Kollegen aus dem Zug, auf der Zug, Forschung, dass der Trend ganz so klar zu erkennen ist, die Premium-Kontakte mit den ganz wichtigen Sachen oder die wichtig nachher entscheidend sind für eine Berufswahl, die werden in Präsenz stattfinden. Das ist genau wie im Handel auch. Ne? Das heißt, heute kaufen die meisten online ein, selbst sogar Lebensmittel oder was ich was, Klamotten sowieso. Aber es gibt natürlich dann Oasen, ich sag mal jetzt meinetwegen diese großen Malls oder irgendwelche Bereiche oder Innenstädte, die sich immer noch auszeichnen durch eine sehr exklusive Kundenerfahrung. Wo dann auch die Kundenerfahrung mehr im Vordergrund steht als letztendlich das Produkt, wo die Leute auch bereit sind, dann hinzugehen und zu sagen, hey, da kaufe ich dann aber mal ein, da gehe ich mal hin. Ich sag mal, manche fahren nach Ormond oder was weiß ich was und sagen halt eben, diese Erfahrung, das ist das, was noch besonders ist, das der Premium-Bereich. Und der normale Bereich, der passiert dann halt online. Und das wird in dem Bereich Personal genauso sein. Wenn ich einen PhD-Studenten habe, den ich unbedingt haben möchte, dann lade ich ihn zum Kaminabend ein. Und treffe den persönlich. Diese Wertschätzung wird er dann auch wahrnehmen. Den Unterschied zu dem, ich mache mal eben mit dir ein Teams-Meeting oder sowas. Und das ist, glaube ich, für die Zukunft. Wir müssen dann natürlich eine Balance finden. Aber ich glaube natürlich 95% werden im digitalen Raum sein. Und wobei noch abzuwarten ist, wie sich der digitale Raum entwickelt. Weil das ist ja die spannende Frage. Wird er irgendwann wirklich den Präsenzbereich ersetzen können? Und das sind so die spannenden Fragen, die einen wirklich dann motivieren. Gibt es mal dann Metaverse, wo die Leute dann sich treffen und gar nicht mehr merken, ob sie im Metaverse sind oder ob sie doch tatsächlich woanders sind. Also da bin ich auch offen und das ist, glaube ich, auch das Wichtige.
Ja, total. Da gehen wir gleich auf jeden Fall drauf ein, dass du da schon eine Meinung zu hast. Das ist total wertvoll, weil ich glaube, die wenigsten haben sich schon so weit da reingedacht, aber das machen wir gleich. Ich will noch einmal zurückgehen zu dem Punkt Präsenz versus Remote. Ich bin komplett bei dir, 95% remote, aber die entscheidenden 5% nachher für die Unterschrift, Präsenz. Das bedeutet, wenn man das jetzt von der Bedeutung sozusagen sieht, dann hat man wahrscheinlich in der Bedeutung ist nachher 50% präsent oder zumindest one-on-one, sehr persönlich, ist entscheidend nachher, ob ich in eine Arbeitsbziehung gehe oder ob ich nicht in eine Arbeitsbeziehung gehe. Und da muss man natürlich nochmal unterscheiden, dass man unterschiedliche Kaufentscheidungen für Jobs hat in einer unterschiedlichen Bedeutung. Also eine Werkstudententätigkeit würde ich vielleicht eher noch so als Low-Involvement-Entscheidung treffen. Das mache ich einfach mal. Da muss ich jetzt nicht unbedingt mit dir bei einem Kaminabend gewesen sein. Während wenn ich mich jetzt verpflichte, drei Jahre ein Trainee zu machen, dann würde ich mir das wahrscheinlich schon sehr, sehr genau überlegen, inklusive Entscheidern, die noch in meinem Hintergrund mitwirken, Vater, Mutter, Freund, Freundin, wer auch immer da noch mitredet bei so einer Berufsentscheidung. Jetzt gehe ich davon aus, dass ihr bei den vakanten Jobs eben auch diese Unterscheidung habt. Siehst du da Stufen des Involvements im Vergleich zum E-Commerce? Also macht ihr da auch Unterschiede? Gibt es zum Beispiel Bewerbungsprozesse, die total einfach sind, wo es eher stereotypisch zugeht und andere, die ihr sehr komplex aufbaut, um wirklich euch auch durchzusetzen? Wie kann man sich das vorstellen?
Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage und da hast du vollkommen recht, das müssen wir man eigentlich so adaptieren? Natürlich, was wir zum Beispiel haben für die, sag ich mal, weniger wichtigeren Jobs, wie jetzt halt Praktikanten oder Werkstudententätigkeiten, ist das Verfahren auch ein bisschen einfacher. Das wird auch teilweise dann unabhängig von unserem CRM-Tool durchgeführt, dass es wirklich dann hands-on geht und dann relativ schnell. Es ist aber trotzdem, wie so ein Konzern halt ist und in Deutschland sowieso, meistens immer noch viel zu kompliziert, aus meiner Sicht. Es müsste noch viel einfacher gehen. Dann natürlich zu schauen, machen wir eigentlich keinen Unterschied zwischen den Normalfunktionen, also Tariffunktionen oder außertariflichen Funktionen. Aber ich glaube schon, dass das in Zukunft kommen wird. Es ist ja auch, wenn du das anguckst, du kaufst Sachen online, die im Endeffekt einen relativ geringen Wert haben, wo du sagst, okay, ja, das Buch ist kein Thema, da lese ich mir Rezession durch und dann ist das in Ordnung. Ne? Ein Fahrrad eventuell auch, beim E-Bike wird schon schwieriger. Und beim Auto hast du jetzt gesehen, es gab ja dann ein großes Unternehmen, was gesagt hat, wir verkaufen unsere Autos nur online. Aber wenn ich so 100.000 Euro investieren möchte, dann ist das schon, dass die Leute das Ding auch mal anfassen möchten. Ne? Und dann hat Tesla gesagt, okay, wir bauen jetzt doch mal ein Showroom, wo ihr dann mal das Ding sehen könnt. Ne? Weil früher hat man eine Probefahrt gemacht und sie war dann überzeugt, ich fahre mit dem Auto. Und genauso sehe ich es auch in den Ställen. Es wird irgendwann kommen. Momentan siehst du es ja noch in der Art und Weise, wie die Leute akquiriert werden aus unserer Seite, wenn wir Active Sourcing machen. Da gibt es das für normal, gab es das für Blue-Color-Worker bislang nicht. Da dachte man, okay, die sehen das schwarze Brett, dann kommen die. Das ist aber nicht mehr der Fall. Deswegen wird man das in Zukunft auch anders machen müssen. Da stehen die Unternehmen wie alle davor. Wie kriegen wir jetzt Blue-Color-Worker mit Active Sourcing? Ganz schwierig, weil die sind ja längst unterwegs. Die finde ich kaum. Die Headhunter, die sich natürlich darauf fokussiert hatten in der Vergangenheit, immer die, sag ich mal, die Executives zu besuchen und die Leute abzuziehen und abzuwerben, ne? Das sind ja alles Profis gewesen in dem Bereich. Die kennen das ja schon, diese Premium-Behandlung, ne? Das ist insofern der Bereich. Das wird sich ein bisschen verschieben, aber ich bin dabei, dass wir da auch sicherlich für jetzt generische Funktionen, die ich in Anführungsstrichen schnell ersetzen kann, da auch natürlich dann ein ganz einfaches Verfahren haben werde. Und nur dann, wenn es wirklich nachher um die, ja, die entscheidenden Positionen im Unternehmen geht, da wird man sich sehr, sehr viel Mühe machen und auch wirklich dann Präsenzveranstaltungen haben, persönliche Interviews, Kontakte, das denke ich schon.
Aber wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, das wird der Trend sein, aber die Unternehmen sind da aus deiner Perspektive heute noch nicht.
Also wir zumindest noch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es da durchaus welche gibt, die schon so weit sind. Wir sind leider, muss ich sagen, noch nicht so differenziert aufgestellt, aber wir werden diese einen Trend auf jeden Fall ganz klar gehen müssen. Das sehe ich. Man sieht das jetzt überall durch den Fachkräftemangel. Die Zeit ist ganz entscheidend, wie schnell ich die Leute rankriege. Mhm. Also wenn ich da 2 Wochen brauche, ist das meistens zu wenig. Und die das nicht machen werden, werden im Wettbewerb einfach ganz, ganz krass verlieren.
Ja, absolut. Teile ich komplett. Also Geschichten, die ich höre von Kunden oder potenziellen Kunden von uns, wo Hotels zubleiben, weil MitarbeiterInnen fehlen. Also da kann man sich vorstellen, dass der Druckpunkt nicht größer sein kann. Früher fehlten die Kunden, jetzt fehlen dann die Mitarbeiter, um die Kunden zu bedienen. Das ist natürlich dann der Worst Case. Okay, lass uns zum Abschluss nach vorne gucken. Du hast das Wort Metaverse in den Mund genommen und ich bin super gespannt, wie du da drauf guckst und was du dir da schon angeguckt hast. Ehrlich gesagt, bin ganz ehrlich, ich habe jetzt mit vielen Leuten gesprochen. Du bist der Erste, der in der Richtung irgendwas von sich aus ankündigt oder zumindest sagt, ich gucke mir da Themen an. Also hol uns dazu doch bitte mal ab.
Ja, letzten Endes ausschlaggebend dafür war immer zu überlegen, was wird in Zukunft kommen. Und gerade als es ins Thema Digitalisierung ging, war auch für uns die Frage auch, wie können wir uns denn jetzt eigentlich im Endeffekt hier in Zukunft aufstellen? Wie können wir eine Customer Journey bauen, die den Wünschen der Zielgruppe gerecht wird? Ihr habt gesagt, euer Vorschlag ist dieses Thema, wir bauen es auf wie E-Commerce, wie Amazon, dass du eine Plattform hast, wo die Leute das erleben. Ich habe gesagt, ich gehe noch einen Schritt weiter und das war eigentlich meine ursprüngliche Idee schon seit mehreren Jahren, zu sagen, lass uns doch das Ganze mal immersiv in ein Spiel einbauen. Man kennt das vielleicht, wenn man so ein bisschen die Webseite von der Bundeswehr sieht und so weiter. Wir bauen eine dreidimensionale digitale Welt auf, in die Leute eintauchen können. Das ist eine technische Frage, vor allen Dingen in erster Linie gewesen. Haben wir jetzt Augmented Reality Brillen, mit denen wir da eintauchen können? Haben wir 3D-Brillen oder ähnliche Tools? Haben wir Software, die das machen kann? Das lag immer vor allen Dingen auch an der Bandbreite, der Übertragungsgeschwindigkeit. Ich muss mir eine App runterladen und so weiter. Aber eigentlich, wenn man sich vorstellt, ich bin also auch ich habe gerne Adventures gespielt und so weiter und habe diese Welten sehr gern gemocht, also dass ich als so in so einen Ego-Shooter oder in so ein Adventure eingedrungen bin und konnte dort in dieser Welt Sachen ausprobieren. Das ist mittlerweile im Gaming-Sektor riesig groß. Mhm. Und die Leute werden ja auch jetzt alle jünger. Das heißt, die wachsen damit auf. Und diese digitale Welt, die sich da auftut, ist ja eine Frage, wann ersetzt sie die Realität? Und es gab dann schon verschiedene Ansätze. Vor ein paar Jahren hat man schon angefangen, was Ähnliches aufzubauen wie Metaverse. Da gab es ja dann schon, ich weiß nicht, wie das nochmal hieß damals, irgendwie Future World oder was ich was, wo die Leute dann online versucht haben, eine Welt aufzubauen, ähnlich so wie bei Grand Theft Auto. Aber das hat nicht so richtig funktioniert. Jetzt sind wir technisch ein bisschen weiter. Wir haben 5G, wir haben natürlich auch Games, die jetzt auch mit Unity auf einer Engine schon besser programmieren können. Dass man wirklich dann, ihr kennt das selber, Streaming brauchst du ja mittlerweile keinen Film mehr kaufen, sondern kannst alles machen. In Zukunft ist dann der Zugang aufgrund der Datengeschwindigkeit anders. Und ich kann diese Welten eher aufbauen. Und das ist ja natürlich dann eine Frage, welche Möglichkeit haben wir dann? Das ist also eine Frage der künstlichen Intelligenz und der Technik. Und wie können wir dann die Realität dort abbilden? Das ist das, was ich da sehe. Und deswegen sehe ich da auch eine große Zukunft. Wir haben jetzt momentan sehr viele Entwicklungen in diese Richtung gehen, also auch mit Bitcoins, dass man da wirklich einheitliche Währung und auch nicht mehr austauschbare Daten erschaffen kann. Und das ist ja das spannende Thema. Wie wird, sage ich mal, das nachher laufen? Ich sehe nicht, dass man das eine oder das andere hat, sondern ich sehe, dass das Ganze sich verbinden wird. Das heißt, ich werde eine Hybridfunktion haben. Ich werde auf der einen Seite in einer realen Welt sein und die andere Seite wird die sich mit der digitalen mischen. Also man kann nicht erwarten, dass die Leute nachher komplett nur noch vorm Rechner sitzen und dann da sind. Aber es werden Elemente übernommen und der, glaube ich, wird schon eine große Rolle spielen und da sind wir mittendrin. Das wird sehr
Ja,
spannend
mega.
sein und da müssen wir auch natürlich sein, weil es natürlich extreme Vorzüge bietet. Das also natürlich auch Nachteile, ich sag mal so mit Einsamkeit und so weiter und soziale Kontakte, das auf jeden Fall, aber was Tracking, Erlebnisse betrifft, wird das alles sprengen, was wir bislang kennen.
Total spannend. Dann siehst du es, wenn ich dich richtig verstehe, aber nicht nur auf die Kontaktanbahnung zu potenziellen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, sondern eben auch eigentlich im Arbeitsverhältnis, das
Auf jeden Fall, klar.
Relationship zu bestehenden Kollegen.
Das auf jeden Fall. Und das ist auch die spannende Frage. Also das haben wir bei uns im Bereich Foresight auch immer im Thema, das Thema künstliche Intelligenz. Wie wird das auf uns wirken? Wie wird der zukünftige Arbeitskollege aussehen? Man hat natürlich momentan große Ängste. Deswegen haben wir auch dieses Thema Digitalisierung und die Schwierigkeit der Menschen damit umzugehen, wie man damit das eigentlich macht. Leute haben Angst vor Robotern, aber wir arbeiten jeden Tag mit Algorithmen, die uns letzten Endes schon in eine Richtung beeinflussen. Bei TikTok sieht man das sehr, sehr stark. Man wird davon getrieben. Die Rolle des Menschen wird also da insofern sehr, sehr neu überdacht. Du kennst die ganze Ethikdiskussion. Und wie mit dem Menschen verfahren wird, ist er nachher das Haustier und merkt gar nicht mehr, dass er der Spielball der in Anführungsstrichen Computer ist. Das wird dann noch sehr spannend werden. Und das glaube ich, dass der Arbeitskollege wird wirklich ein großer Teil und ist es ja auch schon mittlerweile eine Maschine oder ein Gerät. Und die Frage ist, ja, wie entwickeln wir uns da weiter und auch die Zusammenarbeit natürlich mit diesen Geräten.
Und ihr habt den Anspruch, Vorreiter zu sein und Vorreiter zu bleiben, wenn ich das richtig raushöre. Das heißt, wir sollten häufiger sprechen in der Zukunft.
Ja, auf jeden Fall. Also wir versuchen immer neue Trends aufzugreifen, neue Sachen zu sehen. Klar, ist nicht immer so weit vorne wie in Silicon Valley, aber man kann sich viele Sachen aneignen und versuchen dann, sag ich mal, mit First Mover zu sein. Das ist nämlich nicht mal einfach, aber muss auch ein bisschen Glück haben. Aber wir versuchen das natürlich schon so ein bisschen, ja, zu prognostizieren oder zu antizipieren, was da kommen wird. Genau sagen kann man es nicht. Es ist momentan extrem spannend. Also das kann ich nur sagen. Also ich glaube, man muss es alle positiv begrüßen und vor allen Dingen versuchen, es als ich sage immer nicht Verschlechterung oder Verbesserung zu sehen, sondern eine Veränderung, weil das ist letztendlich eine Frage dessen, wie man es beurteilt. Das ist das, was ich gelernt habe. Ich bin natürlich auch älter. Ich habe meine eigene Meinung, weil ich auch meine eigenen Skills nur habe. Aber immer zu sagen, das, was an der nächsten Generation kommt, das werde ich vielleicht als schlechter beurteilen. Ich habe auch kein Facebook oder sowas, weil ich das für langweilig finde und mich das einschränkt, aber meine Kinder und andere werden da ganz anders mit umgehen und das muss man positiv einfach begrüßen.
Ja, absolut. Dann habe ich eine letzte Frage an dich, lieber Matthias. Wie hast du dein Team aufgebaut, sodass du möglichst alles von dem, was du gerade beschrieben hast, siehst, gleichzeitig die klassischen Must-Haves im Blick hast? Also wie baut man, wenn man deine Rolle hat, das Team auf und wie guckst du persönlich da drauf? Ich weiß ja auch, dass du Leistungsschwimmer warst, hast du mir vorhin gesagt. Also du kommst auch aus dem Sportbereich. Ich habe da immer sehr viele Analogien für mein Teambuilding. Wie hast du es aufgestellt, fachlich und auch von der Haltung, von der Einstellung her?
Also ganz einfach, bin ich ganz ehrlich, das ist historisch aufgebaut, ne? Also das heißt, man kommt in so eine Abteilung und letzten Endes, gibt es dann ja, Vorkenntnisse, Vorfunktionen, die sich einfach etabliert haben, auf die man zurückgreifen muss. Wir versuchen das schon von den Funktionen her so zuzuteilen, dass wir natürlich diese Sachen abgreifen, dass wir Bereiche haben für zum Beispiel das Thema jetzt Social Media, dass wir Bereiche haben für das Thema internes Employer Branding, für den Bereich Netzwerke, für den Bereich Karriereseite und so weiter. Das sind also die inhaltlichen Organisationspunkte. Wie ich schon vorhin gesagt habe, habe ich jetzt aktuell, weil ich das Recruitment Marketing im Vordergrund habe, als Aufgabe habe, Key Accounting eingestellt. Zu sagen, wir müssen einfach klar, eine Vorgabe ist, diese Zielgruppe zu bespielen. Und dann mache ich mit denen Projektmanagement. Das heißt, ich sehe die nicht mehr als Fachverantwortliche, sondern sage, du arbeitest an Projekten und du musst dieses Projekt musst du halt steuern als Projektmanager. Und da versuche ich letzten Endes meinem Team möglichst viel Vertrauen und Eigenständigkeit zu geben, Selbstverantwortung. Und ich verstehe mich da nur als Feedbackgeber, damit wir dann im Endeffekt nachher schauen, immer mit sag ich mal, in Circles, wie läuft das jetzt systematisch weiter? Wie können wir es optimieren? Was haben wir gelernt daraus? Und wo stelle ich das Team auf? Das ist also für mich erstmal der wichtigste Punkt. Und vor allen Dingen natürlich, für mich das Wichtigste daran ist, die Leute bringen nur dann Leistungen oder machen nur dann die Sachen, wenn sie Spaß daran haben. Das heißt, wenn sie sich motiviert fühlen, wenn sie das als für sich innerlich als Aufgabe sehen und wenn sie das nur als Job sehen, dann bringt das nichts. Das ist also etwas, was das Wichtigste ist. Also sie sollen für das Thema brennen. Und wenn sie für ein Thema nicht brennen, ich habe zum Beispiel mal umgestellt, wenn jemand für Netzwerke nicht so der Typ ist, weil er, sag ich mal, nicht so mit Menschen toll interagieren kann, aber er ist meinetwegen mehr für Webseiten, dann macht er halt Webseiten. Ne? Das heißt, man muss schon das Team aufeinander abstimmen. Und gucken, dass jeder auch nach seinen, sage ich mal, besten Möglichkeiten eingesetzt wird. Das ist also für mich so der Hauptpunkt. Aber natürlich letzten Endes versuche ich erst einmal aktuell das Key Accounting zu machen und das große Ganze nicht aus dem Auge zu verlieren. Klar, das ist logisch.
Super spannende Punkte, lieber Matthias. Also wir sind einmal im Prinzip durch den gesamten Funnel gegangen. Wir haben uns angeguckt, wie man so ein Team aufbaut. Wir haben den Blick nach vorne geworfen und aber auch 10 Jahre zurück. Also ich bin für die Zeit, die wir uns heute nehmen konnten, total happy und freue mich extrem, das mit dir weiter zu beobachten und mit dir die Zukunft des Employer Brandings in dem Fall ja immer mal wieder gemeinsam zu bewerten.
Gerne,
Danke für
Robin.
deine Zeit, lieber Matthias, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Ich sage auch Dankeschön. Hat sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall und hoffentlich hat es ein paar Leuten irgendwas bringen können, dass sie was mitnehmen können. Ansonsten bin ich gerne bereit, immer wieder auch dann den Austausch zu suchen. Gerne.
Ja, cool, super. Vielen Dank, mach's gut, ciao.
Ciao.